Für den König und für das Lamm. Amen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Manchmal ist das so eine Sache, wenn ich mich so umgucke, was so im Laufe der Jahre, was ich so beobachten konnte, dann scheint das so eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, dass Gott diese Welt liebt, und wenn wir dann daraus gucken, dann denken wir, eigentlich sollten wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Diese Welt ist nicht unbedingt gut. Wenn wir uns angucken, was in Syrien abgeht, wie viele Stellvertreterkriege Amerika und Russland in den letzten Jahrzehnten geführt haben, dann ist das eine traurige Geschichte. Menschen sterben tagtäglich und da fällt es schon schwer zu sagen, dass diese Welt gut ist. Aber trotzdem, wenn wir dann gucken, sagt Gott, geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Oh, das ist so eine Utopie. Früher hat mich das immer total erschlagen. Heute weiß ich, dass meine Welt vor meiner Haustür ist. Und das reicht. Wenn das jeder macht, dann haben wir auch alle Welt erreicht. Aber wie geht das zusammen? Wir sollen mit der Welt auf der einen Seite nichts zu tun haben und auf der anderen Seite sollen wir in diese Welt gehen. Es könnte ja sein, dass der eine oder andere denkt, dass da eine Diskrepanz auftaucht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das zu differenzieren. Weil Gott hat diesen Weg vorgegeben. Es gibt einen von Gott vorgegebenen Weg, in diese Welt zu gehen, ohne sich mit ihr eins zu machen. Wie sollten wir sonst den Missionsbefehl umsetzen können? Dazu muss ich wissen. Ich habe mir das Copyright geben lassen von Martina von letzter Woche. Und ich möchte gerne diesen Vers umdrehen. Wer bist denn du, ey? Weißt du, wer du bist? Oder guckst du morgens in den Spiegel und sagst, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem? Wenn du in der Verlegenheit wärst, in einem Satz zu sagen, wer du bist, wie würde dieser Satz aussehen? Wie würde der sich anhören? Du kannst im Moment mal drüber nachdenken. Ich gebe auch keine Antwort vor, weil ich glaube, dass das für jeden individuell ist. Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Wer bist denn du, ey? Kennst du dich? Weißt du, wer du bist? Es geht hierbei um Identität. Identität bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, zu wem ich gehöre, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wohin ich gehe. Wenn ich diese Identität in Christus gefunden habe, kann ich keinen bleibenden Schaden nehmen, wenn ich mich in der Welt auch an Orten bewege, wo Christus scheinbar nicht die Herrschaft hat. Scheinbar nur deswegen, weil Christus überall tatsächlich in Kontrolle ist und regiert. Amen. Ja, das können wir noch ein bisschen verstärken. Wir vermerken, dass wir vielleicht in der Identität noch so ein bisschen Nachholbedarf haben. Aber dafür sind wir ja da, dass wir das einfach miteinander betrachten können. Der Vater der Lüge, sein Widersacher, lässt es anders aussehen, und um uns alle zu verwirren. Das muss ich einfach wissen. Mehr brauche ich nicht wissen, wenn ich weiß, dass das, was an Chaos da ist, dass das nicht von Gott kommt und dass mich das eigentlich gar nicht kümmern braucht. Tatsächlich, und das ist die unumstößliche Wahrheit, regiert Christus und ist in Kontrolle. Wenn ich meine Identität in Christus gefunden habe, das heißt noch nicht, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass ich um Sündenvergebung gebeten habe, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, dass er Herr sein soll, dann habe ich immer noch nicht meine Identität gefunden in Christus. Es ist auf der anderen Seite ein Anfang, um in diese Identität hineinzukommen. Und vielleicht ist es sogar ein Prozess, der bis zu meinem Lebensende dauert, dass ich diese Identität verinnerliche und immer mehr von ihm erlebe, wie er mich in dieser Welt führt, ohne dass ich darin Schaden nehme. Nur mal so ein paar Schlagworte. Wo ich bin, ist Licht. Wo ich bin, ist Licht. Da gibt es keine Finsternis. Hallo? Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand kann den Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Wo ich bin, ist Christus, weil er in mir lebt. Und wo er ist, ist sein Reich und damit seine Herrschaft und Regentschaft. Das sind Dinge, die kennen wir schon, also die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die wissen das ja. Aber haben wir das wirklich verinnerlicht und gehen wir in diesem Bewusstsein, in unseren Alltag, jeden Ort, worauf meine Füße treten, den habe ich dir gegeben? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der Herr ist mein Licht, mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Es sind Wahrheiten, die in der Bibel stehen, und wenn wir unser Leben reflektieren, merken wir, dass wir dem noch nicht so hundertprozentig nachkommen. Aber es ist einfach eine Wahrheit, dass es stimmt und dass ich das annehmen darf und dass ich, egal in welcher Situation ich mich befinde, dass das für mich gilt. Wo ich bin, ist Licht. Weil Christus ist das Licht der Welt und er lebt in mir und er regiert und er hat die Regentschaft noch nicht aufgegeben und er wird sie nie aufgeben, er wird immer in Kontrolle sein. Nun ist diese Identität nicht einfach so da. Die ist nicht machbar, nicht rein menschlich machbar. Ich kann mir keine Identität schaffen. Aber Christus ist hier und ist bereit, jeden von uns jederzeit mehr und mehr zu zeigen, welche Identität wir in ihm haben, wenn wir ihn lassen. Keiner ist in der Lage, das auf Dauer, wenn wir also uns dafür entscheiden, diese Identität von Christus uns immer mehr zeigen zu lassen, dann geht das nicht, wenn wir das alleine tun. Das ist sicherlich wichtig und richtig, stille Zeit zu haben und in der Bibel zu lesen und die Verbindung zum Herrn zu haben. Total wichtig. Aber genauso, wie wir das in letzter Zeit immer wieder gehört haben, ist es auch wichtig, diese Dimension zu haben. Nach rechts und links, zu den Menschen, zu den Geschwistern in der Gemeinde und auch darüber hinaus, was wir da draußen als Welt verstehen. Dafür ist unter anderem die innergemeindliche Gemeinschaft enorm wichtig. Dafür steht auch Gemeinde, weil wir brauchen einander. Ihr kennt, also die mit Jesus schon länger unterwegs sind, die kennen diese ganzen alten Bilder von diesem Feuer, von diesem lodernden Feuer, wie das so schön brennt und zieh einen Scheiter raus, wie lang brennt der? Das dauert nicht lange und der erlischt, aber steckst du ihn wieder rein, brennt es. Und das ist das, was darunter zu verstehen ist, dass wir gerade in der Situation, in der Welt, wo die Welt immer chaotischer wird um uns her, dass wir einander brauchen, um uns einander zu stärken und uns immer wieder zu sagen, wie wertvoll wir sind in Christus, weil er diesen Wert für uns am Kreuz erworben hat. Er ist auferstanden und lebt und deswegen sind wir wertvoll und wir sind dazu berufen, die Identität in Christus anzunehmen und von uns von ihm zeigen zu lassen, was das bedeutet, wenn wir nämlich nicht am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst sitzen, sondern am Montag wieder an den Stellen, wo wir sind, bei der Arbeit oder sonst irgendwo. In der Schule, im Studium, egal wo du bist, wo du dich aufhältst, dass das genau dann, wenn die Anfechtungen kommen, Raum greift und dass wir, wenn wir zusammenkommen, uns gegenseitig stärken und auferbauen und ermuntern und zurüsten. Dafür ist Gemeinde. Das Reich Gottes ist nicht statisch. Es ist nicht einfach einmal da und dann war's das. Sondern das Reich Gottes ist lebendig. Es ist echtes Leben und zeichnet sich dadurch aus, dass es sich ständig weiterentwickelt auf der Ebene. Was hier in Clausthal-Zellerfeld, Goslar-Osterode, Hahn-Kleebox-Wiese und wo auch immer wir noch alle herkommen, vielleicht auch aus Lübeck und sonst wo. Alles, was hier passiert, heißt nicht, dass es in anderen Orten auch passiert. Da baut Gott sein Reich anders. Aber er baut es hier auf die Art und Weise, wie er es bisher getan hat, und er führt das fort. Und das ist eine wichtige Geschichte. Ohne fortlaufende Veränderung ist es nicht möglich, bekannte Wege zu verlassen und Neues zu denken. Ich habe das mal ein bisschen umgeschrieben und sage lebendigen Wein in lebendige Schläuche. Wir Menschen sind so geprägt, dass wir das, was wir kennen, am liebsten machen, tun, essen und ja, so in dem Weben und so sind wir. Aber das Reich Gottes ist auf Veränderung aus, weil nur dann kann Wachstum geschehen. Ich erinnere mich an die Predigt von Johannes Justus von vor 4 Jahren, 4,5 Jahren, als er hier war und über Wachstum und Veränderung gesprochen hat. Wachstum kann nur dann geschehen, wenn ich bereit bin, den Weg, den ich bisher gegangen bin, zu verändern. Sonst ist kein Wachstum möglich. Wenn eine Pflanze nicht durch die Erde durchbrechen würde, würde sie nicht ans Tageslicht kommen. Und sie muss dafür diese Erde durchbrechen, damit sie ans Tageslicht kommen kann. Und wenn sie das nicht tut, wird sie nicht leben. Und genauso ist das mit dem Reich Gottes. Und wenn wir das dann auch so betrachten, wenn wir miteinander und untereinander sind, dann geht es eben nicht darum, darauf zu schauen, was der eine oder die andere falsch macht, sondern wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen, zu fördern, zu unterstützen, eine gesunde Symbiose aus inner- und außergemeindlichem Leben mit Christus zu entwickeln. Das ist ein langer Satz mit viel Information. Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen, zu fördern und zu unterstützen, eine gesunde Symbiose aus inner- und außergemeindlichem Leben mit Christus zu entwickeln. Fromm ausgedrückt, Römer 12, 1 bis 3. Ja, also euer Leben sei ein vernünftiger Gottesdienst und was da so alles drinsteht und alles soll dem Glauben gemäß sein. Mal runtergebrochen auf das, was wir hier sehen. Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen, zu fördern und zu unterstützen. Eine gesunde Symbiose aus inner- und außergemeindlichem Leben mit Christus zu entwickeln. Vielleicht kommst du dem jetzt etwas mehr auf die Schliche, wer du bist. Wusstet ihr, dass es ein Gen gibt, das die Wissenschaft nicht nachweisen kann? Aber jeder Mensch trägt es in sich. Die Wissenschaft kann so lange forschen, wie sie will. Also, dass jetzt diese Mars-Sonde auf dem Mars zerschellt ist, habe ich nur gedacht, das ist der moderne Turmbau zu Babel. Die wollen das Universum erforschen. Versuch dir mal vorzustellen, das Universum, wie groß das ist. So, dann hast du gedacht, bis hierhin geht das Universum. Und was kommt danach? Noch mehr Universum. So, und jetzt kommen die und sind so stolz. Wir haben eine Sonde zum Mars geschickt. Wissenschaftler sollen machen, was sie wollen. Ist vielleicht auch ganz richtig, was sie machen. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde es einfach auch ein bisschen zum Schmunzeln. Um darauf wieder zurückzukommen, wie utopisch manche Dinge sind, wie Menschen versuchen, auf ihren Ursprung zu kommen und was sie versuchen, alles in die Wege zu leiten, um die Wiege des Lebens herauszufinden. Ja? Die werden es nicht finden, weil es gibt dieses Gen, das, was jeder Mensch in sich trägt, kann kein Wissenschaftler feststellen. Es ist das Gott-Gen. Die Erlösung und die daraus resultierende Versöhnung mit dem Vater im Himmel hat Christus für alle bereits erworben, aber längst nicht alle haben die Erlösung und Versöhnung in sich, sprich Christus als ihren Retter und Heiland, auf bzw. angenommen. Letzte Woche habe ich das ganz eindrücklich über die Stadtreformer gehört. Die Erlösung gilt allen Menschen, die Versöhnung gilt allen Menschen. Aber ohne eine Hinwendung zu Christus wird das nicht wirksam im persönlichen Leben. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Es ist wie mit der Sonne. Die Sonne scheint auf alle Menschen. Einigen scheint sie ins Gesicht und einigen scheint sie in den Rücken. Wenn ich die Sonne im Gesicht genießen will, muss ich mich um 180 Grad drehen. Ich kann also mein Leben Jesus anvertrauen und mache diese 180-Grad-Wendung und sehe, dass die Sonne auf mein Gesicht scheint. Dann wird das wirksam, was Christus erworben hat. Aber daran wird deutlich, dass diese Erlösung und Versöhnung für alle Menschen gilt, dass Gott auch der Schöpfer von allen Menschen ist und er ein Interesse daran hat, dass sie diese Erlösung und Versöhnung in ihrem Leben erleben. Und das ist das Gen, was er jedem Menschen mitgegeben hat. DNA Gottes trägt jeder Mensch in sich. Oh. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann für sie, und das habe ich jetzt mal, weil der Vortext in Vers 18 sagt das ganz klar, dass das auf die Menschen bezogen ist. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, die Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Der Bibeltext, seht ihr, ist nach der NGÜ. Der Luthertext sagt was Ähnliches, also die sagen alle im Prinzip die gleiche Aussage. Es gibt keine Ausrede zu sagen, es gibt keinen Gott. Alleine wenn ich mir überlege, das soll alles durch Zufall geschaffen sein. Ein Prediger hat das mal so gesagt, wenn du wissen willst, also wenn die Evolutionstheorie recht hat, dann nimmst du dir jetzt da draußen einen Klumpen Erde und fängst an, den zig Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Jahren zu schütteln und plötzlich ist dann Mensch drin. Also jeder Wissenschaftler wird mir wahrscheinlich jetzt aufs Genick steigen und mir so mal so links und rechts welche hinter die Ohren hauen. Aber was anderes ist die Evolutionstheorie nicht, glaube ich. Sie hat sicherlich manche Punkte, in denen sie vielleicht recht haben könnte, aber letztendlich ist Gott der Schöpfer allen Lebens. Und nicht ein Zufall. Jetzt haben die Wissenschaftler festgestellt, auf einem Meteoriten, der durchs Weltall saust, sie haben auf diesem Meteoriten Aminosäuren festgestellt. Und jetzt haben sie die Theorie, dass so ein Meteor vor zig Milliarden Jahren auf diese Erde gestürzt ist. Und aus diesen Aminosäuren sind dann Zellen entstanden und daraus ist die Menschheit entstanden. Ja, frag mal, wo kommt denn die Aminosäure her? Selbst wenn es so wäre. Es ist also so, dass jeder Mensch, der über die Erde geht, dieses Gottgehen in sich trägt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Jedem Menschen gilt die uneingeschränkte Liebe, Erlösung und die Versöhnung mit dem Vater. Unsere Aufgabe ist es, Menschen, die sich im Bild der Sonne noch nicht umgedreht haben, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Gaben, die sehr individuell sein können, zu ermutigen, zu bewegen, sich um 180 Grad zu drehen. Das Wollen ist unser, das Vollbringen ist Gottes. Jeder Mensch ist bewusst oder unbewusst vom Beginn seines Lebens bis zu seinem Ende auf der Suche nach der Antwort des Woher komme ich, warum bin ich, wohin gehe ich. Alles, und ich meine wirklich alles ohne Ausnahme, was Menschen tun oder lassen, denken oder nicht denken, dient dazu, die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet zu bekommen. Sämtliche negativen Dinge, sämtliche positiven Dinge, Dinge dienen nur dazu, herauszufinden, welchen Sinn hat das Leben. Manche Leute stellen sich diese Frage sehr intensiv, andere noch nicht mal. Trotzdem suchen sie nach dem Woher. Tobias hat mal eine Predigt gehalten über adoptierte Kinder. Da muss man auch differenzieren, kann man nicht so verallgemeinern, ist ganz klar. Aber wie oft werden Reportagen im Fernsehen gezeigt, wo adoptierte Kinder immer glauben, es fehlt ihnen was, weil sie nicht wissen, wer ihre leiblichen Eltern sind. Und suchen so lange, vielleicht ihr ganzes Leben lang, und versuchen rauszufinden, nur um einmal zu sehen, wer war mein Vater, wer war meine Mutter im leiblichen Sinne. Das heißt nicht, dass Adoptiveltern schlechtere Eltern sind, sondern dass es einfach auch in den Menschen hineingelegt, dass immer eine Linie auch nachzuverfolgen ist, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich. Ich habe in der Forschung meiner Vergangenheit herausgefunden, dass meine Vorfahren von den Hugenotten abstammen. Aus den Hugenotten sind die Protestanten hervorgegangen. Und es waren gläubige Leute. Und circa 1850 sind circa 250.000 bei den Hugenottenkriegen nach Ostpreußen geflohen. Und so ist mein Vater dort geboren worden und ist dann im Zweiten Weltkrieg über das Haff geflohen nach Dänemark und ist dann über den Bundesgrenzschutz hier nach Clausthal-Zellerfeld gekommen, hat meine Mutter kennengelernt, geheiratet und ich bin geboren worden. Ich weiß, warum ich heute gläubig bin. Weil meine Wurzeln schon von gläubigen Menschen gekommen sind. Das heißt nicht, dass alle, die von Hugenotten abstammen, heute bekehrt sind. Das gilt für mich. Ja, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe das nur rausgefunden und bin einfach dankbar gewesen. Ich habe immer nach meinen Wurzeln gefragt. Und die letzten 2-3 Jahre, Renate hat da auch mit geholfen. Facebook tut sein Übriges dazu. Ich bin da nicht. Aber Renate ist da und so sind wir darauf gekommen. Und ganz in der Nähe, irgendwann werde ich da hinfahren, in Bad Karlshafen gibt es eine Hugenotten-Datenbank. Und da werde ich dann nochmal nachforschen. Aber auch mich hat die Frage bewegt, was sind meine Wurzeln, wo komme ich her? Und so ist das in jedem Menschen, in jedem Individuum verankert, zu wissen, woher komme ich, warum bin ich und wohin gehe ich. Der Mensch als Individuum trägt das Gottesgehen in sich und hat das Grundbedürfnis, die Beziehung zum Schöpfer unseres himmlischen Vaters wiederzuerlangen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Wegweiser sein, indem wir Gott einen Weg zu unserem Nächsten bahnen. Ich möchte mit euch ein paar Beispiele teilen. Wir, die wir unsere Identität in Christus haben und weiterentwickeln, und das habe ich ja gesagt, keiner ist damit fertig, begegnen unserem Gegenüber, ob erlöst und versöhnt oder nicht. Also es spielt jetzt keine Rolle, ob der Betreffende sein Leben Jesus gegeben hat oder nicht. Spielt keine Rolle, weil er ist genauso geliebt, ob oder nicht. Gott macht da keinen Unterschied, denn er möchte ja, dass der ihn noch nicht kennt, kennenlernt. Und das kann er nur, wenn wir den Menschen mit Liebe begegnen, wenn wir mit Ablehnung begegnen, wenn wir den Menschen nicht erreichen. Wir, die wir unsere Identität in Christus haben und weiterentwickeln, begegnen unserem Gegenüber, ob erlöst und versöhnt oder nicht, mit der Liebe, die wir von Gott empfangen haben und nicht mit Ablehnung, weil sie falsche Dinge tun. Ich kann euch dazu ein Beispiel sagen. Vor 20, 25 Jahren waren Renate und ich bei Bekannten von uns und wir kriegten mit, dass die in Esoterik verstrickt sind. Oh, wie könnt ihr nur Esoterik? Das ist doch von der anderen Seite. Wisst ihr nicht, dass ihr damit in die falsche Richtung lauft? Uff, war die Jalousie runter. Gespräch beendet. Kein Kontakt mehr. Hat sich dann aufgelöst. Natürlich begegnen wir Dingen, die von der anderen Seite sind, wenn wir mit Menschen da draußen zu tun haben. Aber dafür brauche ich meine Identität in Christus. Denn da, wo ich bin, ist Licht. Da ist keine Finsternis. Und ich muss mich ja nicht mit denen eins machen, sondern ich muss ihnen begegnen mit Liebe, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, so wie er mich geliebt hat, dass ich den Menschen einfach aufzeige, es geht auch anders. Ohne die Menschen abzulehnen mit dem, was sie tun, denken oder auch nicht tun und nicht denken. Dazu möchte ich euch nochmal ein Beispiel Paulus war sich immer bewusst, ob er zu Leitern, Pharisäern oder dem ganzen Volk sprach. Zu viele Zettel. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiös seid. Die dienten dem unbekannten Gott. Also Paulus ist doch dieser Haudegen, weißt du, weil der immer so... Der war doch nicht so sanft. Nee, der hat doch immer dazwischen gehauen, ja, wenn er mit Leitern geredet hat. Aber hier wendet er sich ans ganze Volk. Und er holt sie da ab, wo sie stehen. Und sagt ihnen nicht, wie bekloppt seid ihr denn, an einen unbekannten Gott zu glauben? Also wisst ihr nicht, dass Jesus für euch gestorben ist? Nee, das macht er eben nicht. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift: Für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also nicht einen unbekannten Gott, sondern ein göttliches Wesen. Das ist ein Unterschied. Ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Und dann geht der Text noch weiter, den will ich jetzt nicht ganz vorlesen. Aber wer möchte, sollte das einfach mal nachlesen, dass Paulus nicht hingeht und ihnen ihren unbekannten Gott um die Ohren haut. Obwohl wir wissen, dass das falsch ist, an einen unbekannten Gott zu glauben. Sondern er holt sie da ab, wo sie stehen. Ein weiteres Beispiel. Du stehst bei der Arbeit, im Studium oder sonst irgendwo, und da ist eine Diskussionsrunde und das kommt dann an dich. In welchem Tierkreiszeichen bist du denn geboren? Also mit Tierkreiszeichen habe ich überhaupt nichts zu tun. Also da musst du ja, das ist ja okkult, ne? Also das hat ja, wisst ihr, was ich mittlerweile mache, wenn Menschen kommen und fragen mich, in welchem Tierkreiszeichen ich geboren bin? Ich bin im Zeichen des Lammes geboren. Wieso, Lamm ist doch kein Tierkreiszeichen. Doch, das steht über allem. Ich sage ja, es ist individuell. Das heißt nicht, dass jeder das jetzt so machen muss. Oder ich möchte euch nur mal so Beispiele geben, wie man vielleicht in solchen Situationen reagieren kann und dann hinterher gute Gespräche führt. Das heißt ja nicht, dass die Leute sich ad hoc bekehren. Auch bei Paulus in Athen war es so, dass die ungefähr 50-50 waren. Also einige waren dafür, einige waren dagegen und plötzlich war eine wilde Diskussion. Aber er hat sie nicht abgelehnt. Ich habe dann ein allerletztes Beispiel und dann kommen wir vielleicht noch mal zu dem Lied, was wir gesungen haben. In Markus 9, 38, und ich meine, in Lukas steht das auch noch mal. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht. Denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ihr werdet es nicht glauben, aber vor dreieinhalb Jahren ist Mario Götze von Borussia Dortmund zu Bayern München gewechselt. Und er hat keinen Erfolg gehabt. Er ist in diesem Sommer wieder zurückgekehrt nach Dortmund. Was glaubt ihr, was die Dortmunder gemacht haben? Sie haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn nachgespielt, der nach Hause kehrt. Ich möchte euch mal in diesem Zusammenhang etwas zeigen, wo wir vielleicht gar nicht mal vermuten würden, dass da was Frommes hintersteckt. Das hat jetzt nichts mit dem verlorenen Sohn zu tun, aber mit Borussia Dortmund. Wir haben dieses Lied gesungen, You'll Never Walk Alone. Und das ist der deutsche Text. Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. Geh weiter durch den Wind, geh weiter durch den Regen, auch wenn sich alle deine Träume in Luft auflösen, geh weiter. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Der Ursprung dieses Liedes ist 1944. Und zwar ist ein Musical geschrieben worden in den USA von einem Paar, wo der männliche Part kriminell war. Sie haben ein Kind bekommen und bei einem der nächsten kriminellen Akte ist der Mann ums Leben gekommen. Und dieses Lied ist für die Frau geschrieben worden mit dem Kind. 1945 wurde das Musical am Broadway aufgeführt, 890 Mal. 1963 haben es Gary and the Peacemakers aufgegriffen und haben ein Lied davon gemacht, das zuerst keiner wissen wollte, was es überhaupt beinhaltet. Und 1966 hielt es dann Einzug. Und da möchte ich mal ganz gerne, das ist ein bisschen neuer jetzt, das ist nicht 1966, sondern es muss so 2012, 2013 gewesen sein, aber da habe ich euch nochmal einen Clip mitgebracht. Thank you. Das kann natürlich, so ein Clip mit einer Botschaft, das kann natürlich polarisieren. Darüber bin ich mir im Klaren. Aber darum geht es nicht. Ich habe kein Interesse daran zu polarisieren, sondern in dieser Welt wird immer wieder auch Christus sein Zeugnis aufrichten durch Menschen, die ihn nicht kennen. Die singen dieses Lied für den Verein, mache ich mir auch nichts vor. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist eine echte Botschaft. Und es ist auch die Sehnsucht danach, das, was im Leben passiert, nicht alleine bewältigen zu müssen. Zu wissen, welche Identität habe ich. Natürlich ist ein Fußballverein nicht eine solche Identität. Ich will euch noch kurz die Geschichte des Liedes zu Ende erzählen. 1966 wurde dieses Lied das erste Mal weltweit in einem Fußballstadion gesungen, und zwar an der Anfield Road in Liverpool. Und seitdem ist das die Hymne von Liverpool. Und dieses Jahr hat Liverpool gegen Dortmund gespielt. Die haben nicht aufgehört zu singen. Es geht einfach nur darum, ein bisschen mehr den Blick dafür zu bekommen, offene Augen zu haben und offene Ohren. Für das, was da draußen schon passiert, das, was wir aufgreifen können. Wir müssen nicht, also ich mache das nicht mehr. Ich gehe nicht mehr hin zu den Leuten, weißt du nicht, dass Christus für dich gestorben ist, für deine Sünden, und das kann alles folgen. Aber ich möchte die Menschen dort anfangen abzuholen, wo sie stehen, und sie darin, wie auch immer, zu bestärken oder auch in Frage zu stellen auf eine positive Art und Weise. Und dazu muss ich wissen, was bewegt die Leute da draußen? Dafür muss ich rausgehen, dafür muss ich gucken, was bewegt die Leute da draußen und was ist ihr Hintergrund, damit ich weiß, wie ich ihnen begegnen kann. Und deswegen sagt Paulus an einer Stelle, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Und ich habe in den letzten 14 Tagen gelernt, was es für ein Unterschied ist zwischen jüdischem und griechischem Denken. Das sind nicht nur mal 180 Grad. Das sind 540 Grad. Und da ist Paulus mir ein Vorbild geworden, wie wir das Evangelium unter die Menschen bringen können, wo sie ein Gespür dafür bekommen, dass sie angenommen sind, dass sie wertvoll sind und dass sie ja geschätzt werden, dass sie da sind, weil sie ein Kind Gottes sind, auch wenn sie das noch nicht angenommen haben, wenn sie ihre Wurzel noch nicht gefunden haben. Dann lasst uns ihnen helfen, diese Wurzel zu finden. Zum Schluss habe ich zwei Sachen, über die wir ihr beten könnt. Die Welt, die nach wie vor die Schöpfung unseres Herrn ist, die er immer noch unendlich liebt, denn also hat Gott die Welt geliebt, ist voll von seinem Zeugnis. Lasst uns dafür beten, dass wir die Welt unseres Herrn in dieser Weise neu entdecken und nach Ideen fragen, wie wir Menschen dort abholen können, wo sie stehen, ohne sie zu negieren. Und zweitens für Identität. Gott spricht zu dir. In dem Moment, Jesus wusste ganz genau, welche Aufgabe er hier auf der Welt hatte. Als er geboren wurde, schon als 12-Jähriger im Tempel gelehrt hat. Aber in dem Moment, als Johannes ihn getauft hat und er aus dem Wasser auftaucht, kommt die Stimme seines Vaters vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und in dem Moment, Jesus hatte seine Identität, aber in dem Moment war er in seine Identität eingesetzt. Und von da an begann sein Wirken. Und darum geht es in dem zweiten Gebetsanliegen. Hast du die Stimme deines Herrn vernommen? Du kannst jetzt deinen Namen dort einsetzen. Und hast du es gehört, wie er zu dir gesagt hat? Du bist meine Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. In dem Moment, wo du diese Stimme hörst, ist der Anfang dessen, vielleicht hast du das schon gehört, will ich gar nicht ausschließen, das heißt ja nicht, dass das für dich jetzt völlig neu ist, aber wir brauchen diese Bestätigung immer wieder. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann bete darum, dass du die Stimme deines Herrn hörst, der dir sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist wertvoll, du bist unendlich geliebt. Du bist nicht allein. You'll never walk alone. Amen.